NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Thomas Sabacher und Sandra Hüller lesen die vierte von acht Folgen des Romans Im Café der verlorenen Jugend von Patrick Modiano. Eine junge Frau ist verschwunden. Nach nur einem Jahr Ehe hat sie ihren Mann verlassen. Dieser hat einen Privatdetektiv beauftragt, sie wiederzufinden. Aber nicht, um sie wiederzuhaben, sondern um die Situation zu klären. In der sterilen Wohnung, in der der Privatdetektiv den Ehemann aufsucht, gibt es keine Spur mehr von ihr, nicht einmal ein privates Foto.
Um mich zu beruhigen, habe ich mich dann am Boulevard auf eine Bank gesetzt, da, wo die Avenue Rachel beginnt. Gegenüber dem Kino Le Mexico. Ich habe mir den linken Schuh ausgezogen. Sonne. Ich war in meine Gedanken versunken. Jacqueline Delanque konnte auf meine Verschwiegenheit zählen. Chouraud würde nie etwas erfahren vom Hotel Savoie, vom Condé, der Autowerkstatt La Fontaine und dem besagten Roland. Wahrscheinlich der im Heft erwähnte Brünette in der Wildlederjacke. Luki, Montag, 12. Februar, 23 Uhr. Luki, 28. April, 14 Uhr. Luki mit dem Brünetten in der Wildlederjacke. Über die Seiten hinweg hatte ich in dem Heft ihren Namen jedes Mal blau unterstrichen und auf losen Blättern alle sie betreffenden Eintragungen abgeschrieben. Mit Datum und Uhrzeit. Aber sie musste sich keine Sorgen machen. Ich würde nicht mehr ins Condé gehen. Wirklich. Ich hatte Glück gehabt, die zwei, dreimal, als ich an einem der Tische des Cafés auf sie wartete und sie nicht kam an diesem Tag. Es wäre mir peinlich gewesen, sie aus dem Hinterhalt zu beobachten. Ja, ich hätte mich meiner Rolle geschämt. Mit welchem Recht brechen wir in das Leben anderer ein? Und was für eine Anmaßung, sie auf Herz und Nieren zu prüfen und von ihnen Rechenschaft zu verlangen. Aus welchem Grund? Ich hatte meine Socke ausgezogen und massierte mir den Rist. Der Schmerz ließ nach. Es wurde Abend. Früher einmal war das die Zeit, um die Geneviève Delanque zur Arbeit ging, ins Moulin Rouge. Ihre Tochter blieb allein im fünften Stock. Mit etwa 13, 14 war sie eines Abends nach dem Aufbruch ihrer Mutter aus dem Haus geschlichen und hatte gut Acht gegeben, nicht die Aufmerksamkeit des Concierge zu erregen. Draußen war sie nicht weitergegangen als bis zur Straßenecke. Sie hatte sich in der ersten Zeit mit der 10-Uhr-Vorstellung im Kino Le Mexico begnügt. Dann zurück ins Haus, die Treppe hoch, ohne Licht zu machen, und die Tür so leise wie möglich zugezogen. Eines Nachts, nach dem Kino, war sie ein Stückchen weitergelaufen bis zur Place Blanche. Und jede Nacht ein Stückchen weiter. Herumstreunen einer Minderjährigen, wie es in den Kladden der Viertel Saint-Georges und Les Grandes Carrières hieß. Und diese Worte, die großen Steinbrüche, weckten in mir die Vorstellung von einer Wiese im Mondschein, nach dem Pont Caulaincourt, ganz am Ende, hinter dem Friedhof. Eine Wiese, wo man endlich in freier Luft atmen konnte. Ihre Mutter hatte sie vom Revier abgeholt, doch jetzt war sie auf den Geschmack gekommen und niemand konnte sie mehr aufhalten. Nächtliches Herumstreunen in Richtung Westen, wenn ich die paar Hinweise, die Bernol gesammelt hatte, richtig verstand. Zunächst das Viertel um die Place de l'Étoile, dann noch weiter nach Westen, Neuilly und Bois de Boulogne. Aber warum hatte sie Chouraud geheiratet? Und wieder eine Flucht. Aber diesmal ans linke Seineufer, als könnte das Überqueren des Flusses sie vor einer unmittelbaren Gefahr schützen. Oder war diese Heirat nicht auch eine Art Schutz gewesen? Hätte sie nur die Geduld besessen, in Neuilly auszuharren, dann wäre mit der Zeit in Vergessenheit geraten, dass sich unter einer Madame Jean-Pierre Chouraud eine Jacqueline Delanque verbarg, deren Name zweimal in Polizeikladden auftauchte. Tja, ich war immer noch ein Gefangener meiner alten beruflichen Reflexe, deretwegen meine Kollegen einst sagten, selbst im Schlaf würde ich meine Ermittlungen fortführen. Blément verglich mich mit jenem Nachkriegsganoven, den sie »der Mann, der beim Schlafen raucht« nannten. Auf seinem Nachttisch hatte er ständig einen Aschenbecher, in dem eine brennende Zigarette lag. Er schlief in kleinen Portionen und bei jedem kurzen Erwachen streckte er den Arm aus nach seinem Aschenbecher und tat einen Zug an der Zigarette. Und wenn diese ausging, steckte er sich mit nachtwandlerischer Geste eine neue an. Morgens jedoch konnte er sich an nichts mehr erinnern und war überzeugt, er habe tief und fest geschlafen. Auch ich hatte auf dieser Bank jetzt, da es finster war, das Gefühl, mich in einem Traum zu befinden und immer weiter Jacqueline Delongs Spur zu verfolgen. Oder vielmehr, ich spürte ihre Gegenwart auf diesem Boulevard, dessen Lichter wie Signale leuchteten, ohne dass ich sie hätte entschlüsseln können und ohne zu wissen, aus welch fernen Jahren sie zu mir drangen. Und sie dünkten mich noch viel heller, diese Lichter, wegen des Halbdunkels auf dem Mittelstreifen. Hell und zugleich weit weg. Ich hatte meine Socke angezogen, den Fuß wieder in meinen linken Schuh gezwängt und diese Bank verlassen, auf der ich gern die ganze Nacht gesessen hätte. Und ich folgte dem breiten Boulevard, so wie sie mit 15, bevor sie geschnappt wurde. Wo und wann genau hatte sie die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt? Jean-Pierre Chouraud würde irgendwann aufgeben. Ich wollte noch ein paar Mal am Telefon mit ihm sprechen und weitschweifige Auskünfte erteilen. Lauter Lügen natürlich. Paris ist groß und es ist leicht, hier jemanden zu verlieren. Wenn ich einmal sicher bin, ihn auf falsche Fährten gelockt zu haben, werde ich seine Anrufe nicht mehr entgegennehmen. Jacqueline konnte auf mich zählen. Ich würde ihr Zeit lassen, sich endgültig in Sicherheit zu bringen. In diesem Augenblick ging auch sie irgendwo durch diese Stadt. Oder sie saß an einem Tisch, im Condé. Aber sie hatte nichts zu befürchten. Ich würde ihr nicht mehr auflauern.
Als ich 15 war, konnte man mich für 19 halten. Und sogar für 20. Ich hieß nicht Lucie, sondern Jacqueline. Ich war noch viel jünger, als ich zum ersten Mal die Abwesenheit meiner Mutter ausnutzte und mich davonschlich. Sie ging gegen 9 Uhr abends zur Arbeit und kam nie vor morgens um 2 nach Hause. Bei diesem ersten Mal hatte ich mir eine Lüge für den Concierge ausgedacht, falls er mich im Treppenhaus überraschen sollte. Ich hätte ihm gesagt, ich müsste in der Apotheke an der Place Blanche ein Medikament kaufen. Ich war nie wieder in dieses Viertel gekommen, bis zu dem Abend, als Roland mich im Taxi zu jenem Freund von Guy de Ver mitnahm. Wir waren dort verabredet mit all den anderen, die regelmäßig an den Treffen teilnahmen. Wir hatten uns gerade erst kennengelernt, Roland und ich, und ich habe mich nicht getraut, irgendetwas zu sagen, als er das Taxi auf der Place Blanche anhalten ließ. Er wollte, dass wir noch ein Stück laufen. Vielleicht hat er gar nicht bemerkt, wie fest ich seinen Arm drückte. Mir war schwindelig geworden. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt über den Platz ginge, würde ich umkippen. Ich hatte Angst. Er, der so oft von der ewigen Wiederkehr spricht, er hätte mich verstanden. Ja, für mich fing alles wieder von vorne an, als sei das Treffen mit diesen Leuten nur ein Vorwand und als habe man Roland beauftragt, mich behutsam heimzuführen. Ich war erleichtert, dass wir nicht am Moulin Rouge vorbeigingen. Obwohl meine Mutter seit 4 Jahren tot war und ich nichts mehr zu befürchten hatte. Jedes Mal, wenn ich nachts aus der Wohnung schlüpfte während ihrer Abwesenheit, nahm ich die andere Seite des Boulevards, die zum 9. Arrondissement gehört. Kein Licht auf dieser Straßenseite. Das düstere Gebäude des Lycée Jules Ferry, dann Hausfassaden, deren Fenster erloschen waren, ein Restaurant, aber sein Gastraum schien immerzu in Halbdunkel getaucht. Und jedes Mal musste ich einen Blick hinüberwerfen auf das Trottoir mit dem Moulin Rouge. Wenn ich am Café des Palmiers angelangt war und auf die Place Blanche trat, verließ mich der Mut. Die Lichter, von Neuem. Eines Nachts, als ich an der Apotheke vorbeigekommen war, hatte ich meine Mutter zusammen mit anderen Kunden hinter der Scheibe erblickt. Ich hatte mir gesagt, sie habe ihre Arbeit früher als sonst beendet und würde in die Wohnung zurückkehren. Wenn ich rannte, konnte ich vor ihr da sein. Ich hatte mich an der Ecke Rue de Bruxelles postiert, um zu sehen, welchen Weg sie einschlagen würde. Doch sie war über den Platz gegangen und wieder im Moulin Rouge verschwunden. Oft hatte ich Angst. Und um wieder Mut zu schöpfen, wäre ich gern zu meiner Mutter gelaufen, aber ich hätte sie nur bei der Arbeit gestört. Heute weiß ich, sie hätte mich nicht ausgeschimpft. Denn in jener Nacht, als sie mich vom Polizeirevier der Grande Carrière abholte, habe ich von ihr keinen Vorwurf gehört, keine Drohung, keine Moralpredigt. Wir gingen stumm nebeneinander. Mitten auf dem Pont Coulincourt hörte ich sie mit teilnahmsloser Stimme sagen, »Meine arme Kleine«. Ich fragte mich jedoch, ob sie zu mir sprach oder zu sich selbst. Sie hat gewartet, bis ich ausgezogen war und im Bett lag, dann kam sie zu mir ins Zimmer. Sie setzte sich ans Fußende und schwieg. Und ich ebenfalls. Schließlich lächelte sie. Sie hat gesagt, wir sind beide nicht sehr gesprächig. Und sie hat mir gerade in die Augen geblickt. Es war das erste Mal, dass ihr Blick so lange auf mir ruhte und auch das erste Mal, dass mir auffiel, wie hell ihre Augen waren, grau oder ein wässriges Blau, graublau. Sie beugte sich zu mir und küsste mich auf die Wange oder vielmehr spürte ich ganz flüchtig ihre Lippen. Und immer noch dieser Blick, der auf mir ruhte, dieser helle und abwesende Blick. Sie löschte das Licht und bevor sie die Tür hinter sich schloss, hat sie noch gesagt, sieh zu, dass es nicht wieder vorkommt. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass zwischen uns eine Verbindung entstanden war, so kurz, so ungeschickt und doch so stark, dass ich bedauere, in den folgenden Monaten nichts unternommen zu haben, was diese Verbindung noch einmal hergestellt hätte. Aber wir waren alle beide keine sehr überschwänglichen Menschen. Vielleicht legte sie mir gegenüber diese scheinbar gleichgültige Haltung an den Tag, weil sie sich meinetwegen keinerlei Illusionen machte. Bestimmt sagte sie sich, es sei nicht viel zu erhoffen, denn ich war ihr zu ähnlich. Doch über diese Dinge habe ich damals nie nachgedacht. Ich lebte in der Gegenwart, ohne mir Fragen zu stellen. Alles hat sich an jenem Abend geändert, als Roland mich wieder in dieses Viertel mitnahm, um das ich sonst einen Bogen machte. Ich hatte seit dem Tod meiner Mutter keinen Fuß mehr dorthin gesetzt. Das Taxi fuhr in die Rue de la Chaussée d'Antin, und ganz hinten sah ich die schwarze Masse der Église de la Trinité wie einen riesigen Adler, der Wache stand. Ich fühlte mich unwohl. Wir näherten uns der Grenze. Ich sagte mir, dass noch Hoffnung bestand. Vielleicht würden wir rechts abbiegen. Nichts geschah. Wir rollten geradeaus, vorbei am Square de la Trinité, die Steigung hinauf. An der roten Ampel, kurz vor der Place de Clichy, hätte ich fast die Tür aufgerissen und wäre fortgelaufen. Aber das konnte ich ihm nicht antun. Später, als wir zu Fuß die Rue des Abbés entlang gingen, zu dem Haus, wo wir verabredet waren, habe ich meine Ruhe wieder gewonnen. Zum Glück hatte Roland nichts gemerkt und auf einmal hat es mir leid getan, dass wir nicht länger zu zweit durch das Viertel spazierten. Ich hätte es ihm gerne gezeigt, auch den Ort, wo ich vor knapp 6 Jahren noch wohnte, und das alles lag so weit weg in einem anderen Leben. Nach dem Tod meiner Mutter verknüpfte mich ein einziges Band mit jener Zeit, ein gewisser Guy Lavigne, der Freund meiner Mutter. Ich hatte verstanden, dass er die Wohnungsmiete bezahlte. Ich sehe ihn noch immer, hin und wieder. Er arbeitet in einer Autowerkstatt in Auteuil. Aber wir reden fast nie über die Vergangenheit, er ist so wenig gesprächig wie meine Mutter. Als sie mich aufs Polizeirevier mitnahmen, stellten sie mir Fragen, auf die ich wohl oder übel antworten musste. Doch anfangs tat ich es so widerwillig, dass sie zu mir sagten, du bist nicht sehr gesprächig. Was sie auch zu meiner Mutter und zu Guy Lavigne hätten sagen können, wären die beiden ihnen jemals in die Hände gefallen. Ich war es nicht gewohnt, dass man mir Fragen stellte. Ich wunderte mich sogar, dass sie sich für meinen Fall interessierten. Beim zweiten Mal auf dem Revier der Grande Carrière bin ich an einen Bullen geraten, der netter war als der andere, und ich fand Gefallen an seiner Art, mir Fragen zu stellen. Es war also erlaubt, sich jemandem anzuvertrauen, von sich selbst zu erzählen. Und ein Mensch dir gegenüber interessierte sich für dein Tun und Treiben. Ich war diese Situation so wenig gewohnt, dass ich keine Worte fand, außer bei sehr präzisen Fragen, zum Beispiel, wo haben Sie die Schule besucht? Bei den Schwestern von Saint-Vincent-de-Paul an der Rue Caulaincourt und die öffentliche Grundschule in der Rue Antoinette? Ich schämte mich, ihm zu sagen, dass ich im Lycée Jules Ferry nicht aufgenommen worden war, aber dann habe ich tief durchgeatmet und ihm dieses Geständnis gemacht. Er hat sich zu mir gebeugt und mit sanfter Stimme gesagt, als ob er mich trösten wollte, das war Pech fürs Lycée Jules Ferry. Und das hat mich so überrascht, dass ich beinahe gelacht hätte. Er lächelte mich an und blickte mir in die Augen. Ein heller Blick wie der meiner Mutter, aber zärtlicher, aufmerksamer. Er hat mich auch nach meinen familiären Verhältnissen gefragt. Da ich Zutrauen hatte, vermochte ich ihm ein paar magere Auskünfte zu geben. Meine Mutter stammte aus einem kleinen Dorf in der Sologne, wo ein gewisser Monsieur Foucret, Direktor des Moulin Rouge, ein Landgut besaß. Und deshalb hatte sie in jungen Jahren, als sie nach Paris gegangen war, eine Arbeit in diesem Theater bekommen. Ich wusste nicht, wer mein Vater war. Ich war da unten geboren in der Sologne, aber wir waren nie wieder hingefahren. Deshalb sagte meine Mutter wohl so oft zu mir, wir haben kein Dach überm Kopf. Er hörte mir zu und machte sich manchmal Notizen und mich erfüllte ein ganz neues Gefühl. Während ich ihm diese armseligen Einzelheiten aufzählte, fiel eine Last von mir ab. Das alles betraf mich nicht mehr. Ich sprach von jemand anders und ich war erleichtert zu sehen, dass er sich Notizen machte. Wenn alles schwarz auf weiß geschrieben stand, so hieß das, es war vorbei. Gleich wie auf Grabsteinen, in die Namen und Daten eingemeißelt sind. Und ich sprach immer schneller. Die Worte überstürzten sich. Moulin Rouge, meine Mutter, Guy Lavigne, Lycée Jules Ferry, die Sologne. Ich hatte nie mit irgendwem reden können. Was für eine Erlösung, als die Worte aus meinem Mund kamen. Ein Teil meines Lebens ging zu Ende. Eines Lebens, das mir aufgezwungen worden war. Fortan würde ich selbst über mein Schicksal entscheiden. Alles würde neu beginnen, von heute an. Und weil ich richtig Anlauf nehmen wollte, wäre es mir lieb gewesen, er hätte alles ausgestrichen, was schon geschrieben stand. Ich war bereit, ihm neue Einzelheiten zu nennen und neue Namen und ihm von einer ausgedachten Familie zu erzählen, einer Familie, wie ich sie mir erträumt hätte. Gegen 2 Uhr morgens kam meine Mutter mich holen. Er hat ihr gesagt, es sei nicht schlimm. Immer noch ruhte sein aufmerksamer Blick auf mir. Herumstreunen einer Minderjährigen, so hieß es in ihrem Register. Draußen wartete ein Taxi. Als er mich nach der Schule fragte, da hatte ich vergessen, ihm zu sagen, dass ich ein paar Monate lang in eine Schule ganz in der Nähe gegangen war, auf derselben Straßenseite wie das Revier. Ich blieb in der Kantine und meine Mutter holte mich am späten Nachmittag ab. Manchmal kam sie zu spät und ich wartete auf einer Bank bei dem kleinen Platz. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Straße auf jeder Seite anders hieß. Und in jener Nacht hatte sie mich ebenfalls abgeholt, unweit der Schule, aber diesmal vom Polizeirevier. Komische Straße, die 2 Namen hatte und offenbar eine Rolle spielen wollte in meinem Leben. Meine Mutter warf ab und zu einen besorgten Blick auf den Zähler des Taxis. Sie hat dem Chauffeur gesagt, er solle an der Ecke Rue Coulancourt halten, und als sie aus ihrer Geldbörse die Münzen herausfischte, begriff ich, dass sie gerade genug hatte, um die Fahrt zu bezahlen. Den Rest des Weges sind wir zu Fuß gegangen. Ich lief schneller als sie und hängte sie ab. Dann blieb ich stehen, damit sie mich wieder einholen konnte. Auf der Brücke, die sich über den Friedhof spannt und von wo man tief unten unser Haus sehen kann, blieben wir lange stehen. Und ich hatte den Eindruck, sie wolle verschnaufen. »Du gehst zu schnell«, sagte sie. Heute kommt mir ein Gedanke. Vielleicht habe ich damals versucht, sie ein Stück hinauszulocken über dieses enge Leben, das sie führte. Wenn sie nicht gestorben wäre, ich glaube, ich hätte es geschafft, sie bekannt zu machen mit anderen Horizonten. Während der folgenden 3-4 Jahre waren es oft die gleichen Strecken, die gleichen Straßen, und doch wurden meine Routen immer länger. In der ersten Zeit wagte ich mich nicht einmal bis zur Place Blanche. Ich ging höchstens einmal um den Häuserblock. Zuerst dieses ganz kleine Kino an der Ecke des Boulevards, ein paar Meter von unserem Haus, wo die Vorstellung abends um 10 begann. Der Saal war leer, außer an Samstagen. Die Filme spielten in fernen Ländern wie Mexiko und Arizona. Der Geschichte schenkte ich überhaupt keine Beachtung. Nur die Landschaften interessierten mich. Hinterher entstand in meinem Kopf eine seltsame Mischung aus Arizona und dem Boulevard de Clichy. Die Farben der Leuchtreklamen und Neonlichter waren die gleichen wie die im Film. Orange, Smaragdgrün, Nachtblau, Sandgelb. Viel zu gleißende Farben, die mir das Gefühl gaben, noch immer in dem Film zu sein oder in einem Traum. Traum oder Albtraum, das war nicht so ganz klar. Zunächst in einem Albtraum. Ich hatte Angst und traute mich nicht viel weiter, und zwar nicht wegen meiner Mutter. Wenn sie mich ganz allein auf dem Boulevard um Mitternacht ertappt hätte, ihr wäre kaum ein Wort des Vorwurfs über die Lippen gekommen. Sie hätte gesagt, ich solle zurück in die Wohnung gehen, mit ihrer ruhigen Stimme, als wundere sie sich nicht, mich um diese späte Stunde draußen zu sehen. Ich glaube, ich ging auf der anderen Straßenseite, auf der Schattenseite, weil ich fühlte, dass meine Mutter für mich nichts mehr vermochte. Zum ersten Mal aufgegriffen haben sie mich im 9. Arrondissement, am Anfang der Rue de Douai, in dieser Bäckerei, die die ganze Nacht geöffnet hat. Es war schon 1 Uhr morgens. Ich stand an einem der hohen Tische und aß ein Croissant. Um die Zeit trifft man immer schon bizarre Leute in dieser Bäckerei. Und oft kommen sie aus dem Café gegenüber, Le Sans Souci. 2 Bullen in Zivil sind aufgetaucht für eine Ausweiskontrolle. Ich hatte keine Papiere dabei und sie wollten wissen, wie alt ich bin. Ich habe ihnen lieber gleich die Wahrheit gesagt. Sie haben mich in die grüne Minna verfrachtet, zusammen mit einem großen Blonden, der eine Schaffelljacke trug. Er schien die Bullen zu kennen. Vielleicht war er einer von ihnen. Irgendwann hat er mir eine Zigarette angeboten, doch einer der Bullen in Zivil hat ihn daran gehindert. Sie ist zu jung, das schadet der Gesundheit. Mir scheint, dass sie ihn duzten. Auf dem Revier haben sie dann nach meinem Namen gefragt. Nach meinem Vornamen, meinem Geburtsdatum und meiner Adresse. Und sie haben alles in ein Register geschrieben. Ich habe ihnen erklärt, dass meine Mutter im Moulin Rouge arbeitete. Dann werden wir sie anrufen, hat der eine Bulle in Zivil gesagt. Der andere, der die Eintragungen ins Register machte, hat ihm die Nummer des Moulin Rouge gegeben. Er hat die Nummer gewählt und mir dabei gerade in die Augen geblickt. Ich war verlegen. Er hat gesagt, könnte ich mit Madame Geneviève Delonge sprechen? Er musterte mich die ganze Zeit mit einem harten Blick und ich habe die Augen niedergeschlagen. Und dann hörte ich, nein, bitte stören Sie sie nicht. Er hat aufgehängt. Jetzt lächelte er. Er hatte mir Angst machen wollen. Für diesmal geht es in Ordnung, hat er gesagt. Aber beim nächsten Mal muss ich Ihre Mutter benachrichtigen. Er ist aufgestanden und wir haben das Revier verlassen. Der Blonde mit der Schaffelljacke wartete auf dem Trottoir. Ich musste in einen Wagen steigen, auf den Rücksitz. Ich bring dich nach Hause, hat der Zivile gesagt. Jetzt duzte er mich. Der Blonde im Schaffell stieg an der Place Blanche aus dem Wagen vor der Apotheke. Es war merkwürdig, allein auf dem Rücksitz eines Autos zu hocken mit diesem Typen am Steuer. Vor der Haustür hielt er an. Gehen Sie schlafen und dass so etwas nicht wieder vorkommt. Von neuem siezte er mich. Ich glaube, ich habe ein Danke, Monsieur, gestottert. Ich bin auf die Eingangstür zugelaufen und vor dem Öffnen habe ich mich noch einmal umgedreht. Er hatte den Motor abgestellt und ließ mich nicht aus den Augen, als wollte er sich davon überzeugen, dass ich wirklich ins Haus ging. Von meinem Zimmerfenster habe ich hinuntergeschaut. Das Auto stand immer noch da. Ich wartete, die Stirn an die Scheibe gepresst, neugierig, wie lange es noch hier bleiben würde. Ich hörte das Geräusch des Motors, bevor ich es um die Straßenecke biegen und verschwinden sah. Ich spürte dieses Gefühl von Beklemmung, das mich oft nachts überfiel und noch stärker war als die Angst. Dieses Gefühl, fortan mir selbst überlassen zu sein, ohne jede Zuflucht. Weder bei meiner Mutter noch bei sonst wem. Ich hätte gern gehabt, dass er die ganze Nacht vor dem Haus auf Posten stand. Die ganze Nacht und die folgenden Nächte wie eine Schildwache oder vielmehr wie ein Schutzengel, der über mich wachte. Doch an anderen Abend verflüchtigte sich die Beklemmung und ich erwartete ungeduldig den Aufbruch meiner Mutter, um rauszukönnen. Mit pochendem Herzen lief ich die Treppe hinunter, als wollte ich zu einer Verabredung. Es war nicht mehr nötig, dem Concierge Lügen aufzutischen, Ausreden zu erfinden oder um Erlaubnis zu bitten. Wen und wozu? Ich war nicht einmal sicher, dass ich in die Wohnung zurückkehren würde. Draußen ging ich nicht auf der Schattenseite, sondern auf der Moulin Rouge-Seite. Die Lichter erschienen mir noch gleißender als in den Filmen des Kinos Le Mexico. Ein Rausch erfasste mich, ein ganz leichter. Etwas Ähnliches hatte ich an jenem Abend gespürt, als ich ein Glas Champagner getrunken hatte im Sanssouci. Das Leben lag vor mir. Warum hatte ich mich klein gemacht und war an den Hauswänden entlang geschlichen? Und wovor hatte ich Angst? Ich würde Bekanntschaften machen. Es genügte, in irgendein Café zu treten. Ich habe ein Mädchen getroffen, ein wenig älter als ich, und sie hieß Jeannette Gull. Eines Nachts, als ich Kopfschmerzen hatte, war ich in die Apotheke an der Place Blanche gegangen, um Veganin und ein Fläschchen Äther zu kaufen. Als ich zahlen wollte, merkte ich, dass ich kein Geld dabei hatte. Dieses blonde Mädchen mit dem kurzen Haar, sie trug einen Regenmantel und ich hatte ihren Blick aufgeschnappt, grüne Augen, trat an die Kasse und bezahlte für mich. Ich war verlegen. Ich wusste nicht, wie ich ihr danken sollte. Ich habe ihr vorgeschlagen, mit in meine Wohnung zu kommen. Dort könnte ich ihr alles zurückgeben. Ich hatte immer ein bisschen Geld in meiner Nachttischlade. Sie hat gesagt, nein, nein, beim nächsten Mal. Auch sie wohnte hier im Viertel, nur ein Stück weiter unten. Lächelnd betrachtete sie mich mit ihren grünen Augen. Sie fragte, ob ich noch etwas mit ihr trinken wollte in ihrer Gegend, und so saßen wir schließlich in einem Café. Oder vielmehr einer Bar in der Rue de la Rochefoucauld. Überhaupt nicht die gleiche Atmosphäre wie im Condé. Die Wände waren getäfelt, aus hellem Holz wie auch der Tresen und die Tische und zur Straße hin eine Art Buntglasfenster. Die Bänke aus dunkelrotem Samt, gedämpftes Licht. Hinter der Bar stand eine etwa 40-jährige blonde Frau und diese Jeannette Gull war gut bekannt mit ihr, denn sie nannte sie Suzanne und duzte sie. Sie hat uns zwei Pimps Champagner serviert. Auf ihr Wohl, sagte Jeanette Gull. Sie lächelte mich immer noch an und ich hatte das Gefühl, ihre grünen Augen prüften mich, um zu erraten, was in meinem Kopf vorging. Sie hat gefragt, wohnen Sie hier in der Nähe? Ja, ein bisschen weiter oben. Es gab die verschiedensten Zonen in diesem Viertel, wo ich alle Grenzen kannte, sogar die unsichtbaren. Da ich eingeschüchtert war und nicht genau wusste, was ich sagen sollte, fügte ich noch hinzu, ja, ich wohne weiter oben, hier sind wir bei den ersten Steigungen. Sie runzelte die Stirn. Die ersten Steigungen? Diese zwei Worte machten sie stutzig, aber ihr Lächeln verschwand nicht. Lag es an der Wirkung des Pimps Champagner? Meine Schüchternheit war verflogen. Ich habe ihr erklärt, was die ersten Steigungen bedeutete, dieser Ausdruck, den ich gelernt hatte, wie alle Kinder, die hier im Viertel die Schule besuchten. Am Square de la Trinité beginnen die ersten Steigungen. Dann steigt es immer weiter, bis zum Château des Brouillards und zum Friedhof Saint-Vincent, bevor es dann hinabgeht ins Hinterland von Clignancourt, ganz im Norden. Was du nicht alles weißt, hat sie gesagt. Und ihr Lächeln wurde spöttisch. Sie hatte mich plötzlich geduzt, aber das schien mir ganz normal. Sie bestellte bei dieser Suzanne noch zwei Gläser. Ich war Alkohol nicht gewohnt und ein Glas war schon zu viel für mich. Ich habe aber nicht gewagt, es auszuschlagen. Um schneller damit fertig zu sein, habe ich den Champagner in einem Zug ausgetrunken. Sie beobachtete mich immer noch schweigend. »Studierst du?« Ich zögerte. Ich hatte immer davon geträumt, Studentin zu sein, wegen des Wortes, das mir elegant vorkam. Dieser Traum hatte sich jedoch als unerreichbar entpuppt an dem Tag, als ich im Lycée Jules Ferry nicht aufgenommen worden war. Lag es an der Selbstsicherheit, die mir der Champagner verlieh? Ich beugte mich zu ihr und vielleicht, weil ich sie unbedingt überzeugen wollte, rückte ich ihr mit meinem Gesicht ganz nahe. Ja, ich bin Studentin. Bei diesem ersten Mal sind mir die Gäste um uns herum nicht aufgefallen. Völlig anders als im Condé. Wenn ich nicht fürchtete, gewissen Spukgestalten wieder zu begegnen, würde ich gern eines Nachts zurückkehren an diesen Ort, um wirklich zu begreifen, wo ich herkomme. Aber man muss vorsichtig sein. Außerdem könnte ich leicht vor verschlossener Tür stehen, Besitzerwechsel. Das alles war nicht sehr vielversprechend. »Und was studierst du?« Sie hatte mich überrumpelt, aber die Arglosigkeit ihres Blicks ermutigte mich. Sie konnte ja nicht wissen, dass ich log. »Orientalische Sprachen.« Sie schien beeindruckt. Sogar später hat sie nie nach irgendwelchen Details über mein Studium der orientalischen Sprachen gefragt, auch nicht, wann ich Unterricht hatte oder wo sich die Hochschule befand. Sie hätte merken müssen, dass ich keinerlei Schule besuchte. Aber ich glaube, für sie und auch für mich war das eine Art von Adelsprädikat, das ich trug und das einer erbt, ohne dass er etwas dafür tun muss. Den Gästen der Bar in der Rue de la Rochefoucauld stellte sie mich als die Studentin vor. Und vielleicht erinnert sich dort noch jemand daran.
Thomas Sabacher und Sandra Hüller mit der vierten von 8 Folgen des Romans Im Café der verlorenen Jugend von Patrick Modiano in der Übersetzung von Elisabeth Edel. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Das Hörbuch ist eine Produktion von NDR Kultur 2014, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag der EU-Kommission für den nächsten gemeinsamen Haushalt ab. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte die Planungen für die Zeit von 2028 bis 2034 gestern vorgelegt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Christiane Rüther.
Regierungssprecher Cornelius sagte am Abend, ein umfassender Aufwuchs des EU-Haushalts sei nicht vermittelbar in Zeiten, in denen alle Mitgliedstaaten erhebliche Anstrengungen unternehmen, um die nationalen Haushalte zu konsolidieren. Daher werde man den Vorschlag der EU-Kommission nicht akzeptieren können. Von der Leyen hatte zuvor eine deutliche Erhöhung des EU-Haushalts vorgeschlagen, auf rund 2 Billionen Euro. Das sind etwa 700 Milliarden Euro mehr als in der derzeit laufenden 7-jährigen Budgetperiode.
Bundeskanzler Merz reist heute nach London, um einen Freundschaftsvertrag mit Großbritannien zu unterzeichnen. Mit dem Dokument wollen beide Länder ihre Beziehungen vertiefen und Probleme